Der Einfluss, der die Gläubigen in dieser Welt haben. Licht sein in der Finsternis. Salz sein. Der Einfluss. Darum geht es, und wir lesen dazu gleich dann einen Psalm, der Psalm 96. Ja, du und ich, wenn wir solche sind, die Gott kennen, an ihn glauben, wo er sein Werk tut in unserem Leben, dann haben wir einen Auftrag in dieser Welt. Und dieser Auftrag ist eben ein Einfluss, den du hast dann in dieser Gesellschaft, in dieser Zeit und Welt. Und das durch die Generationen hindurch bei unseren Vätern, die nicht mehr hier sind, in dieser Zeit und Welt, war es schon so. Das war schon so damals im alten Bund und bleibt so, solange die Menschheit und diese Zeit und Welt besteht. Gott sendet Menschen aus in die Welt, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die er ausrüstet dazu, und er will sie gebrauchen unter seinem Auftrag. In der Einleitung, in diesem Text, der uns gelesen wurde, da heißt es, bleiben für die, die gläubig sind, bleiben in der Liebe Gottes, hoffen auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Sich erbarmen mit Unterscheidung der Dinge und andere retten, heißt es sogar. Zum Beispiel, ein Beispiel, da wurde einer berufen, der hieß Saulus im Neuen Testament. Saulus, er war ein Oppositioneller gegen das Evangelium, gegen Christus. Und Gott fand ihn. Und Gott, sein Einfluss kam in sein Leben hinein, Saulus. Und Gott machte ihn zum Paulus. Und er sagt ihm, denn Paulus, Saulus war er noch, er wurde zum Paulus, und Gott sagt ihm, denn ich bin dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit, Auftrag, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft Satans zu Gott, damit sie die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich, sagt Gott, geheiligt sind. Und darum heißt es, dem aber, das wurde uns gelesen im Eingang, Judasbrief, dem aber, der mächtig genug ist, Menschen vor sein Angesicht, vor seine Herrlichkeit zu stellen, ihm, dem allweisen Gott, unser Retter, ihm gebührt Herrlichkeit, Majestät, Macht, Herrschaft, jetzt und in Ewigkeit. Als erstes, ich lese jetzt Psalm 96. Aber wir wollen uns mal ganz besonders daran interessieren, die Götter der Völker. Ja, Salz soll der Gläubige sein, der an Gott glaubt, wo Gott in seinem Leben eingreift, seine Gnade, Liebe, Barmherzigkeit ihm erweist. Er ist Salz, er ist Licht in der Finsternis dieser Welt. Aber wie sieht's aus in dieser Welt? Alle Götter der Völker, ja. Und davon ist die Rede ganz kurz in diesem Psalm. Wir werden auch das andere noch betrachten, aber wir bleiben jetzt als erstes da mal stehen, und ich lese jetzt den Psalm 96. Singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt Tag für Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit unter den Völkern von seinen Wundern. Denn groß ist der Herr und hoch zu loben. Er ist furchtbar über alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Denn alle Götter der Völker sind nichtige Götzen. Aber der Herr hat die Himmel gemacht. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Bringt da dem Herrn ihr Völkerstämme. Bringt da dem Herrn Ehre und Lob. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein in seine Vorhöfe. Betet den Herrn an in heiligem Schmuck. Er bebt vor ihm alle Welt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König. Darum steht auch der Erdkreis fest und wankt nicht. Er wird die Völker gerecht richten. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke. Es brause das Meer und was es erfüllt. Es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen alle Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, denn er kommt. Denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. Alle Götter der Völker sind nichtige Götzen, haben wir hier gelesen, Psalm 96, 5. Nichtige Götzen. Die Götter der Völker und ihr mächtiger Einfluss auf die Völker. Die Macht der Lüge, die Macht des Todes hat die Menschheit unter ihrem Einfluss. Massenbewegungen, Hass, Kämpfe, Streit, Krieg, politische Ideologien, Machtstreben, Integrismus und so weiter. In ihrer Abgötterei, fern von Gott, liefert sich die Menschheit ihren nichtigen Götzen aus. Und das Nichtige verbirgt eine unheimliche Autorität. Es ist nicht, weil es nichtig ist, dass die Autorität schwindet. Das Nichtige verbirgt eine unheimliche Autorität, denn die Menschen werden dadurch gefesselt in einer Verführung, in der Lüge, bis in die Gottesferne dessen, der dahinter steht. Der Satan und die Dämonen. Spottend, manchmal mit hysterischen Gebärden, voll rasendem Eifer und Gier, auch mit prahlendem Jubel, großartiger Aufmachung, Eifer und so weiter. So macht der Mensch sich ran an seine nichtigen Götzen. Nichtige Überzeugungen, ja, aber sie haben ihren Einfluss. Selbst erfundene Rituale, Wahrzeichen, Gegenstände und Bilder, Aberglaube, Zauberkünste, listige Kunstgriffe, sagt die Bibel, Gott sagt, listige Kunstgriffe des Teufels. Und der Götzendiener, er dient, sagt Gott, Herrschaften, Gewalten, Weltbeherrscher dieser Weltzeit. Er dient geistlichen Mächten der Bosheit in den himmlischen Regionen, heißt es in Epheser 6, Vers 11 und 12. In Gottes Augen sind die Götzen alle erfundene Götter. Darum selbst sind diese Götter nichtig. Wir werden durch Gottes Wort gelehrt in Bezug auf die Götzen oder in Bezug auf die Abgötter. Interessant, was Gottes Wort uns lehrt. In Bezug auf die Götzen, auf die Abgötter, in Bezug auch auf die Huldigung dieser Götzen, Opfer, die man ihnen bringt. Was lehrt uns Gott in der Bibel? Ich zitiere 1. Korinther 8, Vers 4. in Bezug auf die Opfer, diesen Götzen. Was nun das Essen der Götzenopfer betrifft, so wissen wir, dass ein Götze in der Welt nichts ist und dass es keinen anderen Gott gibt außer dem einen, heißt es hier. Gott kann man nicht erfinden. Gott, der Herr, heißt es im Psalm 96, Vers 4, Gott, der Herr, ist furchtbar über alle Götter. Er ist von Ewigkeit her Gott. Gottes Wort, die Bibel bezeugt, in 1. Korinther 8, Vers 6, es gibt für uns doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir für ihn. Und einen Herrn gibt es nur, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir sind auch durch ihn. Aber Gott warnt und deckt auf, dass der Mensch mit jeder Art Götzendienst, gleich wie er auch geschieht, dieser Götzendienst, dem Widersacher Gottes, dem Teufel und den Dämonen dient und ihre Macht in Anspruch nehmen will. Auch in 1. Korinther 10 betont Gott das in seinem Wort. 1. Korinther 10, Vers 19 und 20, ich zitiere. Dort steht, was sage ich nun? Eine Frage. Was sage ich nun? Dass ein Götze etwas sei? Oder dass ein Götzenopfer etwas sei? Nein. Sondern, dass die Heiden das, was sie opfern, den Dämonen opfern und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft mit Dämonen seid. Ende Zitat. Gott wird nicht zulassen, dass man neben ihm noch die Dämonen anruft und ihren Einfluss sucht. Neben ihm geht das nicht. Es heißt in 1. Korinther 10 auch eben, oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen? Sind wir etwa stärker als er? Und im Psalm 96, Vers 5 und 6 wird erklärt, der Herr hat die Himmel gemacht, der Schöpfer. Pracht und Majestät sind vor seinem Angesicht. Stärke und Herrlichkeit in seinem Heiligtum. Jesus selbst lehrt uns, niemand kann zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird den einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Reichtum dieser Welt. Matthäus 6, 24. Gott spricht auch hier in diesem Psalm 96 von den Göttern der Völker. Interessant. Nicht irgendwelche Götter, aber die Götter der Völker. Und er bringt damit zum Ausdruck, wie übergreifend der Einfluss ist. Übergreifend die Beeinflussung Satans und der Dämonen in die Menge der Menschen. Vielleicht könnt ihr euch erinnern, wie es im Evangelium manchmal heißt, Jesus traute der Menge nicht. Aber die Beeinflussung Satans und der Dämonen in der Menge. Götzendienst gehört vor Gott in den Bereich der Finsternis. Finsternis. Und Götzendienst ist Trennung von Gott, total getrennt von Gott, für den Menschen. Aber Gottesdienst gehört in den Bereich des Lichtes, Licht. Und eine Vermischung Licht und Finsternis, sagt Gott, gibt es nicht. Gottes Wort stellt folgende Fragen an die, die meinen, sie könnten vermischen. Es heißt in Gottes Wort, was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial, dem Teufel, überein? Wie stimmt der Tempel Gottes mit den Götzenbildern überein? Gott duldet nicht, und übt sein heiliges Gericht aus über alle Mächte und Werke der Finsternis. Weil der Fürst, heißt es, weil der Fürst dieser Welt, Satan, gerichtet ist. Er wird es nicht dulden. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Johannes 16, Vers 11 steht das. Am Kreuz von Golgatha, wo der Sohn Gottes sich selbst in den Tod gibt, er geht in die untersten Örter der Lüge Satans an die Menschheit. Er lässt sich da herab in die Gottverlassenheit. Jesus Christus, Gottes Sohn, dort kämpft er als ewiger, allmächtiger Sieger und er öffnet die Tür. Die Tür, die niemand schließen kann, die er öffnet. Und niemand kann sie öffnen, wenn er sie schließt, heißt es in Gottes Wort. Offenbarung 3, Vers 7 und 8. Dort am Kreuz geschah es ein für allemal. Als er so die Herrschaften, heißt es Kolosser 2, 15, als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben, Jesus am Kreuz. Wir haben gesehen, der Einfluss dieser Götter der Völker oder Götzen der Völker. Aber jetzt sagt Gott in diesem Psalm, Auftrag an dich und an mich, wenn wir solche sind, die in seinem Licht stehen, Christus, das Licht der Welt, ihr seid Licht in dieser Welt, Gottes Kinder, die an Jesus Christus glaubt, verkündet, heißt es, ich lese noch einmal ab Vers 1, Psalm 96, singt dem Herrn ein neues Lied, singt dem Herrn alle Welt, singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündigt, Tag für Tag, was? Sein Heil. Das sagt der Heilige und Wahrhaftige, heißt es in der Offenbarung auch wieder. Er ist der Heilige und Wahrhaftige, verkündigt sein Heil. Der Triumph Gottes über die Macht der Abgötterei und ihre enormen Einflüsse unter den Völkern und Generationen, er bleibt in unserer Zeit immer noch gegenwärtig, dieser Einfluss. Und die Verkündigung des Evangeliums, dass die Botschaft des Heils sendet Gott aus in die Finsternis, in die Dunkelheit dieser Welt. Die Verkündigung des Evangeliums in dieser Zeit seiner Geduld. Gott ist geduldig. Das Endgericht wird kommen. Es wird kommen. Aber der Heilige und Wahrhaftige ist Jesus Christus. Er ist gestorben, er ist auferstanden. Als Vorläufer ist er eingegangen in die volle Herrschaft des ewigen Reiches, in seiner neuen Schöpfung. Und durch die Tür, die er ist, sind schon viele. Bist du auch dabei? Durch diese Tür, die er ist, sind schon viele eingegangen. Sie sind eingegangen, jetzt schon, in Gottes Gerechtigkeit, weil Christus für sie gestorben ist und auferstanden ist zu ihrer Rechtfertigung. Aber noch viel mehr, viele sind uns noch weiter vorangegangen, ihm nach, er, der Vorläufer, hinter den Vorhang, in die Herrlichkeit. Die Bibel sagt, in die Vollendung sind sie eingegangen. Dort in seiner Ewigkeit. So steht es in Hebräer 12, Vers 23. Wir Menschen richten sehr schnell über andere. Wir richten über andere. Aber Gott sagt, denkst du etwa, Mensch, der du richtest, welche so etwas wie Götzendienst, wir haben davon gehört und ihre Folgen, welche diesen Götzendienst verüben, wenn du das Gleiche tust, wenn du mitmachst, dann kannst du kein Zeugnis sein. Verachte den Reichtum seiner Güte und Geduld und Langmut nicht, sagt Gott. Ja, Gott will, dass wir klare Sache machen und dass unser Herz gereinigt bleibt von aller Vermischung, denn Gott duldet sie nicht. Entweder Licht oder Finsternis, Finsternis oder Licht. Bleibe, komm in das Licht, das Jesus Christus ist für dich. Unter dem Angesicht Gottes, ja, da in seinem Licht, unter dem Angesicht Gottes, da ist das Gesetz Gottes, das gerechte Gesetz Gottes, heilige Gesetz Gottes. Es weist meine Schuld auf, ja, aber flieh dieses Licht nicht. Bleibe, weil da schenkt er dir seine Vergebung. Er wartet im Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut. Sein Heiliger Geist will überführen immer wieder von Sünde, aber auch von Gerechtigkeit, die in Gott ist, in Jesus, geschenkt. Er will auch überführen über Gericht, weil der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Sein Sieg, seine wartende Geduld werden uns immer wieder gezeigt. Auch im Petrusbrief, ich möchte noch diese Stelle zitieren, 2. Petrus 3, Vers 9. 2. Petrus 3, Vers 9. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie etliche es für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe. Verkündige Tag für Tag sein Heil, Psalm 96. Er will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen und die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. 2. Petrus 3, 9 und 10. Unser Auftrag ist, verkündet die gute Nachricht von dem Heil Gottes für die Menschen. Heute sollen die Menschen den Ruf noch hören. Seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung. So steht es geschrieben, 2. Petrus 3, 15. Seht die Langmut unseres Herrn als eure Rettung. Die Tür ist noch offen. Der Sieg des Christus, des Messias am Kreuz, seine Auferstehung, sie sind der einzige Ausweg heraus. Singt dem Herrn, heißt es im Psalm 96, preist seinen Namen. In keinem anderen Namen ist Heil. Jesus preist seinen Namen. Verkündigt sein Heil. Wir haben gesehen, Gott möchte, dass wir es verkündigen. Und er möchte auch aus dir und mir Beter machen für die Welt. Beter, Beterinnen. Dein Gebet zu Gott vor der Welt und für die Welt. Für deine Mitmenschen. Das ruft uns auch Gott zu. Denn alle Völker mögen wandeln, jedes im Namen seines Gottes. Wir aber wollen wandeln im Namen des Herrn, unseres Gottes, immer und ewiglich, heißt es. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens, und das dürfen wir im Gebet der Anbetung tun, dass es die anderen hören, dass es die Welt hört. Wir beten den lebendigen Schöpfer an. Der ist kein Gott, den man erfindet. Kein Gott der Denominationen und der Religionen. Es ist der Schöpfergott, der auch einzig Gott ist und Retter für die Menschheit. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert als König, sagt es, Gebet. Wir bekennen es vor der Welt. Sagt der Welt, der Herr regiert als König. Darum steht der Erdkreis fest und wankt nicht. Nicht die Milliarden für das Klima werden die Welt retten. Nein, Jesus Christus rettet die Welt. Er liebt die Menschen in dieser Welt. Und wir können im Gebet zu ihm, dürfen im Gebet zu ihm kommen. Aber wir gebieten nicht Gott. Wir haben ihm nichts vorzuschreiben. Bekennt vor der Welt, der Herr regiert als König. Wir kommen nicht in unserem Namen zu Gott, mit unseren Ansichten, nein. Oder vielleicht doch? Kommen wir mit unserem Willen ins Gebet vor Gott und bitten ihn, er möge doch endlich unsere Begehren erfüllen? So machen es die Götzendiener. Wie war das Zeugnis des Gebets der Gläubigen in der Entstehung der Gemeinde? Das hat mich ergriffen, als ich das gelesen habe. In der Apostelgeschichte, die Entstehung der Gemeinde damals. Wie war das Gebet der Gläubigen in der Entstehung der Gemeinde? Es war eine schwere Zeit für sie. Und wir lesen in Apostelgeschichte 4, Vers 24 bis 31, ich zitiere es, sie erhoben, heißt es dort, einmütig Gebet. In ihrer Zeit, in ihrem Auftrag, sie erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen, Herr, du bist der Gott, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was drinnen ist. Du hast durch den Mund deines Knechtes David gesagt, warum toben die Heiden und ersinnen die Völker Nichtiges, nichtige Götzen. Warum ersinnen die Völker Nichtiges? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Fürsten versammeln sich miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten Christus. Zitat von Psalm 2 auch. Und sie erheben sich gegen diesen Gott und sie beten diese Gläubigen damals und sagen, sie tun eigentlich, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatte, dass es geschehen sollte. Und jetzt, sie beten weiter, und jetzt, Herr, sieh ihre Drohungen an und verleihe deinen Knechten dein Wort, mit aller Freimütigkeit zu reden, indem du deine Hand ausstreckst zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus, Apostelgeschichte 4, 24. So beteten sie. Sagt unter den Heiden, Psalm 96, der Herr ist König. Betet den Herrn an im heiligen Schmuck. Was ist unser Schmuck? Sein Wort. In seine Autorität sind wir gekleidet, heiliger Schmuck. Und so beten wir. Kommen wir vor den Thron seiner Gnade. Und wir dürfen da mit Zuversicht kommen, heißt es in Hebräer 4, 16. Bringt da dem Herrn die Ehre seines Namens. Bringt Gaben da und geht ein zu seinen Vorhöfen. Er ist König. Und wir dürfen kommen vor sein Angesicht mit Zuversicht. Er hört dich, wenn du betest. Im Namen Jesu darfst du zu ihm kommen. Es heißt in einem Lied, das wir öfters singen, schon viele Jahre, singt es die Gemeinde Jesu. Wenn es darum geht, bringt Gaben dar und geht ein zu seinen Vorhöfen. Was kann ich denn für Gaben bringen, wenn ich bete zu Gott? Natürlich Lob, Dank. Das sind Gaben, die Gott schätzt, sagt sein Wort auch. Aber eigentlich heißt es in einem Lied, Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, das soll dein Zeugnis sein in dieser Welt. Aber dann heißt es, nichts hab ich zu bringen. Alles, Herr, bist du. So dichtete Cornelius Krummacher das Lied. Nichts habe ich zu bringen. Gaben bringen? Die Gabe, die ich bringen darf, ist mein Lob und Dank dem gnädigen Gott. Nichts habe ich zu bringen. Alles, Herr Jesus, bist du mir. Ich danke dir. Und so dürfen wir vor den König kommen. Er nimmt uns an, so wie wir sind. Es stimmt, nichts habe ich, was nicht frei ich empfing. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Ich bin einer, den die Gnade fand. An mir erwiesen, sei laut, sei gepriesen. Ich bin einer, den die Gnade fand, heißt es in einem weiteren Lied. Noch einmal ruf ich's aus, laut übers Land. Ich bin einer, den die Gnade fand. 1. Korinther 4, 7. Unter dem Einfluss dieser Herrschaft, Einfluss der Herrschaft des Schöpfers und Retters, sein Reich ist eine Realität. Denn er kommt, heißt es. Psalm 96, 13, zweimal. Sein Kommen, denn er kommt. Und wenn er kommt, ihr Lieben, dann wird alles neu. Wenn Jesus kommt, dann wird alles neu. Das Alte vergeht. Es wird alles neu. Unter seiner Herrschaft. Das zeigt uns die ganze Bibel, Gottes Wort. Sein Kommen ist die neue Ausrichtung der Dinge. Ein neuer Lebenslauf. Ein neues Ziel. Und schon sein Kommen im Leben zum Beispiel eines Noah, im Leben eines Abraham sein Kommen, oder dann zum Beispiel die Jahreslosung, sein Kommen im Leben einer Hagar, in der Wüste, in ihrem Elend, mit dem Ismael, in ihrem Mutterleibe. Gott kommt. Gott kommt in die Stiftshütte. Gott kommt in den Tempel. Das macht den großen Unterschied. Er kommt. Er kommt dann aber auch, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker in seiner Treue. So steht es geschrieben hier. Gott kündete sein Kommen an durch die Propheten, sein erstes Kommen. Zum Beispiel der Hosea sagte schon, der Prophet, sein Kommen ist so sicher wie das Licht des Morgens und er wird zu uns kommen wie ein Regenguss. Hier kommt er und segnet. Zum Segen kommt er. Und er kam in dem Sohn Jesus Christus, dem Messias, sein Kommen als Herr und Heiland vor etwa 2023 Jahren. Ja. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude, heißt es. A und O, Anfang und Ende, sind da. Gottheit und Menschheit vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Himmel und Erde erzählet den Heiden. Und wir haben es gelesen im Psalm 96. Himmel und Erde, sogar die Bäume des Waldes jubeln. Himmel und Erde erzählet den Heiden. Jesus ist kommen, Grund ewiger Freude. Es freue sich der Himmel und die Erde frohlocke, es brause das Meer und was es erfüllt, es jauchze das Feld und alles, was darauf ist. Dann sollen die Bäume des Waldes jubeln vor dem Herrn, denn er kommt. Sagt unter den Heiden, der Herr regiert. Jesus ist kommen. Jetzt, heute, immer noch in dieser Welt und Zeit, verkünden wir seinen Tod. Er ist gekommen, zu sterben am Kreuz auf Golgatha. Das erste Mal. Er ist gekommen und auferstanden, er ist Sieger. Und er ist geduldig und er wartet. Und er gibt dir und mir den Auftrag, in dieser Gnadenzeit Licht zu sein, damit andere gerettet werden. Jetzt noch verkündigen wir die Gemeinde Jesu seinen Tod, bis er wiederkommt. 1. Korinther 11, Vers 26. Sein Tod ist die Befreiung aus der Schuld, aus der ewigen Verdammnis für jeden, ich sage es noch einmal, der zu ihm kommt. Er hört das Gebet jedes Sünders, der Buße tut und sich zu ihm wendet. Er macht gerecht, vollkommen gerecht. Aber dann heißt es weiter in 1. Thessalonicher 1, ich zitiere zum Schluss, denn sie erzählen, wie ihr euch, da wendet sich Gott zu diesen Thessalonichern damals, sie waren im Götzendienst, denn sie erzählen um euch herum, sie erzählen, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, er kommt. Seinen Sohn, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Er errettet vor dem Gericht. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Er errettet von dem Gericht und ewiger Verdammnis. Sein Kommen, sein Reich. Es heißt, und so werden wir bei dem Herrn sein. Und so werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Er kommt. So werden wir bei dem Herrn sein. Alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Wir beten. Herr Jesus Christus, ja, wir glauben, dass du deinen Plan erfüllst, du der allmächtige Gott. Ganz neu durften wir, auch in der Vorbereitung dieser Predigt durfte ich erkennen, Herr, wie wunderbar dein Plan ist. Deine Herrschaft, dein Thron ist so groß und du bist allmächtig und doch uns so nahe. Herr, wir preisen dich, dass wir durch deinen Heiligen Geist deine Gegenwart erleben dürfen. Gib Gnade, o Gott, dass mein Leben, unser Leben, dieses Licht sein darf in der Finsternis dieser Welt. Du hast uns gezeigt den Unterschied, dieser krasse Unterschied zwischen Finsternis und Licht. Ja, Herr, die Menge der Völker ist so eingenommen durch diese Finsternis und doch leuchtet das Licht des Evangeliums noch hinaus. Wir danken dir dafür, für die Gnadenzeit, für deine Geduld und bitte rüste uns aus, jetzt, wenn wir auseinandergehen, in unserem Alltag, dass wir solche sein dürfen. Wo du gesehen wirst, Jesus Christus, wo du, der Gott des Friedens, der Gott der Liebe, der Gott der Geduld. Herr, wir können es nicht selber machen, aber mögest du selbst durch deinen Geist uns die Frucht schenken deines Geistes, damit Menschen erkennen, bei dir, Herr, ist die Antwort. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest dazu, ja, vielleicht ohne viel Worte, dass unser Leben wirklich auch dieses Zeugnis sein darf. Wir danken dir dafür.